Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Hallo Reinhold.
Grüß dich, lang ist her.
Ziemlich lang.
Aber wir melden uns zurück mit einem Update. Und natürlich gibt es auch weitere Folgen, aber heute geht es erstmal darum, was in unserer letzten Folge passiert ist und was wir so alles von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gehört haben und vor allem gesehen haben. Naja, also unsere letzte Folge, da ging es um Steganographie, das heißt das Verstecken von Botschaften in Medien und im Speziellen in einem Bild, das wir euch zur Verfügung gestellt haben. Und Johannes, erzähl mal, was haben wir denn so an Rückmeldungen bekommen?
Ja, also es war ganz gut. Wir haben ja vorher gewettet, wie viele Leute es überhaupt lösen. Es waren ja 4 verschiedene Rätsel in diesem Bild versteckt. Und wir haben ungefähr 20 Leute, die mindestens 1 gelöst haben. Und wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Personen, die alle 4 gefunden haben. Ja. Es ist nicht so ganz eindeutig zu machen, weil es halt anonymisiert ist. Also manche Leute haben es vielleicht mehrfach reingeschickt oder so. Also es lässt sich nicht so genau auseinander dividieren. Aber waren echt ganz nette Rückmeldungen drin. Wir haben ja quasi die Möglichkeit gelassen, dass man uns eine Nachricht schickt. Und ja, keine Ahnung, was wollen wir denn vorlesen draus, Reinhold?
Also erstmal würde ich sagen, wir freuen uns sehr über das Feedback. Da waren wirklich tolle und sehr, sehr nette Botschaften drin. Vielen Dank dafür. Hat uns auch sehr gefreut. Und jetzt geht es natürlich darum, zu schauen, was waren denn die Rätsel und wie wurde das geknackt? Ja, aber wir können auch welche vorlesen, ja,
von den Botschaften. Also ich, genau, ein paar zumindest. Also ich habe von... Viele meiner Studierenden waren sehr aktiv tatsächlich, die unter dem Nickname unter anderem DoJohn51413 mich trollen wollten und da ihre Nachrichten hinterlassen haben. Fand ich sehr nett. Ein sehr guter Freund von mir hat mich an die Operation Freedom Wombat erinnert. Das war damals vor uralten Zeiten, habe ich mir so ein, ich weiß es gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube auch ein steganographisches Rätsel, mit der ich meine Geburtstagseinladung gemacht habe. Ist aber auch schon ewig her. Genau. Das fand ich aber auch ganz witzig. Das wusste ich gar nicht mehr. Wir haben ja viele, viele meinende Smileys auch bekommen über Leute, die irgendwie ewig eigentlich die Lösung schon hatten und dann aber nicht verstanden haben, dass es eigentlich viel einfacher ist als... Die haben dann auch gedacht, da kommt noch was und sie haben es noch nicht und dabei saßen sie schon auf der Lösung und dann haben sie es irgendwann einfach eingegeben und haben gemerkt, ja toll, das geht.
Ein Beispiel, darf ich es vorlesen?
Ja.
3 Stunden alle möglichen Filter auf GIMP ausprobiert, nur um dann ein 1920x1280 JPEG im Internet zu finden und die Differenz zu bilden. Weinendes Smiley. Sorry.
Ja, es ist aber halt so. Aber das ist auch voll gut. Das ist ja auch die Essenz von Hack ist quasi, du sitzt davor und du weißt halt nicht, ja, wie nah bist du dran und so. Und irgendwann kommst du halt einfach auf die Lösung. Und wenn du die Lösung kennst, also wir wollen ja jetzt auch spoilern quasi, dann ist es halt so, dass du sofort drauf kommst, ja.
Genau. Aber jetzt, damit haben wir schon gespoilert, ne? Wir wollten hier jetzt noch groß Spoiler-Alert sagen.
Ach so, ja.
Okay, schon passiert. Ja, zumindest mal mit einem.
Ja. Es kommt nachher noch ein Spoiler. Jonas und Tobias kennst du, glaube ich. Die haben uns zu Weihnachten schöne Grüße
geschickt. Ja, das hat mich sehr gefreut. Eine Familie arbeitet an den Rätseln.
Genau, der Daniel ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir oder von uns. Ich weiß es nicht. Der hat auch alle 4 geknackt. Das hat mich auch mega gefreut. Ja. Ja, genau. Ganz viele Studierende, die auch schon fertig sind mit ihrem Studium. Das fand ich ja auch.
Und
ja,
die trotzdem noch dir die Treue halten.
Uns, ja, das fand ich auch sehr schön, ja. Ah, ich habe über eine Stunde nicht kapiert, dass die Lösungen aus random Buchstaben bestehen. Ich habe alles Mögliche mit diesem Buchstabensalat gemacht, rückwärts Cäsar und rückwärts, in der Hoffnung, irgendwann ein Wort rauszubekommen. Dabei war die Lösung die ganze Zeit vor meinen Augen.
Aaron schreibt, die Steganographie-Folge war meiner Meinung nach eine der bislang spannendsten. Ich bin großer Fan von eurem Podcast und freue mich auf hoffentlich noch zahlreiche weitere Folgen. Smiley. Das ist natürlich super, super cool. So ein Feedback. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, das fand ich auch voll nett. Ja, und ich hatte voll witzig, ein Studi schreibt gerade bei mir Studienarbeit und der hat 3 von 4 gefunden und dann hatten wir letztens wieder Besprechung und dann hat er gesagt so, okay, aber jetzt, nachdem wir dann fertig waren, sagt er, aber jetzt mal off-topic jetzt, wie sieht es aus, also was ist denn da das vierte? Und dann habe ich quasi so ein bisschen, habe ich gesagt, ja, erzählen Sie mal, was haben Sie denn gefunden bisher? Und so, ja, dieses eine Ding da, habe ich gesagt, ja, und was haben Sie da probiert? Ja, so und so hat das quasi. Und dann sage ich, ja, das ist schon richtig da. Also das ist genau, ja, ja dann, ah, okay, dann probier das nochmal. Und dann kam quasi jetzt, kam dann, habe ihn doch noch gefunden, kam auch rein. Cool. Also hat er auch noch geklappt. Ja, voll gut.
Super.
Ja, wollen wir mal einfach drüber sprechen, was wir da versteckt haben in diesem Bananenbild.
Genau, ab jetzt wird wirklich gespoilert.
Jetzt wird hart gespoilert, also wer genau es nicht wissen will, der kann jetzt abschalten und natürlich noch schnell auf Spotify 5 Sterne geben. Aber, aber auf jeden Fall, wir unterhalten uns halt über die tatsächliche Lösungsfindung und weil man kann ja das Rätsel auch später noch lösen. Wir lassen es einfach online, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Wir lassen es online und man kann es ja auch versuchen mit den Informationen, die wir jetzt geben. Genau.
Genau. Was war denn deiner Meinung nach das Einfachste?
Also das Einfachste war tatsächlich, das Bild mal in eine Bildbearbeitungssoftware reinzuladen. Also ja, die meisten haben, glaube ich, GIMP genommen, ich auch. Und dann einfach mal ein bisschen rumgespielt mit den Farben, mit den Kanälen und so weiter. Und dann zu schauen, was passiert denn da, was erscheint denn da. Und als ich das dann auch nochmal nachgespielt habe, hat es mich ultra genervt, weil keinerlei dieser Einstellung mich zu den vollen Buchstaben gebracht hat. Ja, also es waren dann immer welche noch verdeckt. Und da konnte ich auch nicht rumraten und so weiter. Mhm. Also keine Chance. Deswegen genau, also man könnte es mit der Differenz machen. Also könnte tatsächlich das Bild im Internet suchen, also mit einer Bildsuche und sich dann das Original zu holen und dann eben zu schauen, was ist die Differenz zwischen diesen beiden Bildern.
Da habe ich aber auch noch eine spannende Anekdote davon, weil als ich mich mit meinem Studienarbeiter unterhalten habe über das Ding, der hat dann auch so drüber gesprochen, der hat gesagt, er hat sich mit einem Freund, glaube ich, unterhalten und der hat schon visuell gesehen, dass da was ist.
Oh.
Und dann dachte ich mir, hä, WTF, das geht doch gar nicht. Also es ist ja quasi in dem niedrigst signifikanten Bit haben wir quasi so einen Text kodiert. Mhm. Und also ich meine, gut, ich bin ja jetzt auch schon auch über 40. Vielleicht sind meine Adleraugen auch nicht mehr so geil. Aber der hat offenbar gesehen, ja, nee, das sieht irgendwie, da ist irgendwas. Also direkt an dem Bild. Und ich sehe es wirklich nicht.
Naja, also, aber was man schon gesehen hat, oben so die Punkte, oder? Also das,
ach so,
das
die
ist
oben, ja,
das ist
aber
was anderes.
Das ist was anderes, aber genau. Ja. Wir reden ja jetzt gerade von diesem LSB-Buchstaben, wenn man quasi zum Beispiel den Kontrast ganz maximiert und die Helligkeit ganz runterdreht, dann sieht man, da erscheint was. Aber man sieht nicht alle Buchstaben eben, sondern da muss man ein bisschen mehr Aufwand betreiben.
Richtig. Und weißt du, wie ich es dann tatsächlich geschafft habe, weil ich irgendwann genervt war? Da gibt es tatsächlich so Online-Dienste, die Steganographie versuchen anzuwenden beziehungsweise eben rauszufinden. Da kannst du das Bild einfach hochladen und die haben mir das dann angezeigt.
Ja. Ja. Das ist, glaube ich, aber auch das einzige von den vieren, bei denen diese Online-Dinger quasi gehen.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Ja. Alle anderen, nee, das hat nicht funktioniert. Und das war auch ein bisschen schimmelig, irgendwie dieser Online-Dienst. So manches hat dann funktioniert und hat ewig gedauert und so. Ich würde dann nie irgendwie ein Bild hochladen, wo echt was Wichtiges drin stecken könnte. Also nur für so Tests, okay, aber sonst lieber nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Genau. Aber man kann das auf verschiedene Arten machen. Man kann in GIMP, kann man quasi, gibt es ja auch so eine Funktion, die man angeben kann. Oder man kann auch auf der Kommandozeile über Convert kann man einfach so einen Funktionsfilter per Image Magic irgendwie übergeben. Oder man macht es in einem kleinen Python-Skript oder so, gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich fand das schon auch ganz gut. Das war auch absichtlich so gewählt, dass man allein mit dem Rumspielen an der Helligkeit schon sieht, dass da was ist. Also das sollte ja schon auch Low-Hanging Fruit sein.
Genau. Ja. Also das war Low-Hanging Fruit. Dann Nummer 2 würde ich sagen, eben das, was ich gerade eben gesagt habe, was du halt bei dem Bild oben schon siehst, sind diese komischen Punkte. Ne? Mhm. Also so ein bisschen heller oder dunkler erscheinende blaue Flecken. Mhm. Und da denkt man sich dann auch, was denn das Komisches? Und dann empfiehlt sich natürlich so, wie wir es in der Folge gesagt haben, mal in die Datei reinzuschauen und die Metainformationen anzugucken. Ja, und da war dann doch auch so eine Anweisung drin, die sich darum gedreht hat, mal diese Folge anzuschauen, also diese Folge von Pixel. Und da gab es ja dann auch eine Orientierung, eben von links nach rechts, von oben nach unten, sich das anzuschauen und dazu die Fibonacci-Folge zu nutzen und eben dann diese Pixel rauszupicken.
Genau, also es war so Pseudo-Code-mäßig, glaube ich, eine Left-to-Right, Top-to-Bottom.
Genau.
Also die Interpretation, wie man die Pixel durchnummeriert. Und dann war quasi immer der Ente-Pixel war quasi nach einer Fibonacci-Sequenz, aber irgendwie angefangen bei, ja, was weiß ich, irgendwie 50 irgendwas oder so.
Mhm.
Genau.
Da hatte ich erstmal ein Brett vorm Kopf, weil ich Top-to-Bottom, also Left to right, ja, L nach R, habe ich links nach rechts interpretiert und dann T nach B, hä, was ist T nach B?
Ah.
Also, boah, naja, aber ich hoffe, ich denke mal, den meisten ging es nicht so, weiß nicht.
Das ja, war aber mein
persönliches Brett.
Aber das war quasi auch ja so gewählt, dass man sieht, dass man es leicht plausibilisieren kann, weil irgendwie den 50. Pixel oder so, den kann man sich noch anschauen und da sieht man schon, ja, der ist irgendwie so, erscheint so Zyanfarben oder so und dann sieht man schon und aber bei den hohen Werten, da musst du verstehen, was der Hintergrund dahinter ist. Und da helfen natürlich diese Metainformationen ganz erheblich. Und da musste man, glaube ich, den Rotkanal oder so nehmen davon, oder? Und der war dann direkt der ASCII-Codepoint.
Genau. Ja, und dann gab es noch was, was in den Metainformationen war.
Mhm.
Ja, und das hat mich viele graue Haare gekostet.
Weil du ein Apple hast.
Richtig.
Nur deswegen.
Ja.
Das ist die Strafe. Das geschieht dir recht, Reinhold.
Genau. Und da fände ich super, als Feedback zu bekommen, wie das irgendjemand geschafft hat. Oh Gott, was hab ich da für Umwege genommen und so weiter. Am Ende irgendeine Virtualisierung mit x86 und so gemacht.
Das tat mir auch echt ein bisschen leid, muss ich zugeben, ich installiere mir gerade nur Ubuntu in der scheiß VM. Oh
Gott. Ja, aber das, also ich muss es auch nochmal ganz offen sagen, das kann natürlich oder wird wahrscheinlich voll an meiner Unfähigkeit liegen, irgendwie mich jemals damit beschäftigt zu haben, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also das war dann ultra langsam, weil ich eben eine x86 dann emuliert habe. Und dieses olle Ding dazu installieren und so, das war einfach nur schmerzhaft. Aber hey, ich habe Apple Silicon, das ist halt super, ach, ja. Also worum geht's? Wir sollten vielleicht mal sagen, was da eigentlich war.
Also ich glaube, es gab irgendwie so in den EXIF-Daten oder in XMP war so ein Feld, das hieß Machine Code, glaube ich, oder? Machine Code hieß
richtig.
Es. Also das ist schon ungewöhnlich, das war der einzige Hinweis. Und dann kam Text, der war Base64 encoded.
Ja.
Genau, und es war binärer, Maschinencode eben.
Ja. Genau. Und den kann man ja einfach mal ausführen.
Richtig, wenn man die richtige überlegene Architektur hat, dann kann man den einfach ausführen. Oder, tatsächlich auf einem Apple ist das halt, das war mir aber auch nicht, ehrlich gesagt, klar, dass
das so. Moment, wie gesagt, das haben vielleicht andere super hinbekommen und das würde mich echt interessieren, ob das jemand auf Apple Silicon hinbekommen hat und wie, das fände ich ganz toll, wenn ich das auch mal lernen würde.
Ja, ich glaube, eine VM brauchst du da, irgendwie, die das.
Genau, habe ich mir halt auch gedacht, aber ich habe dieses Ding einfach nicht ordentlich zum Laufen gebracht.
Ja.
Das hat mich echt nur Nerven gekostet. Naja, egal, auf jeden Fall. Kann man diesen Code ausführen, ja?
Also vielleicht einen Schritt zurück. Wie findet man dann aber überhaupt raus, was die Architektur ist von dem Code? Weil das ist nämlich ja auch überhaupt nicht trivial eigentlich, ne? Ich kann ja Code quasi für eine beliebige Architektur disassemblieren und da kommt dann halt vielleicht was mehr oder weniger Sinnvolles raus dabei.
Naja, du könntest Trial and Error machen, kommt was raus dabei. Ich meine, so viele Architekturen. Wäre ja schräg, wenn wir jetzt da irgendwie die allerexotischste Architektur da irgendwie auswählen, das wäre Quatsch.
Genau. Also, aber eigentlich musst du es bootforcen und dann ist halt die Sache, ja gut, dann guckst du dir, das war dann halt auch, also sind uns schon obskure Architekturen unterstellt worden, habe ich mitbekommen.
Echt?
Ja. Aber ich mache da keinen MIPS oder RISC-V oder irgendwie so Zeugs rein, das war wirklich nur x86-64, aber das siehst du dem Maschinencode natürlich prinzipiell nicht an. Und dann mussten halt quasi mal disassemblieren und dann halt gucken, ob das sinnvoll aussieht. Und da kommt es halt auch drauf an, auf deinen Disassembler. Also der Code, der war so geschrieben, dass er positionsunabhängig ist. Klar, dass der also quasi sich in den beliebigen Speicher mappen lässt und sich anspringen lässt und dann einfach das Richtige tut. Aber das muss man halt auch sehen. Was sind da die Einstellungen von dem Disassembler? Wie kommt der damit zurecht mit so positionsunabhängigem Code und so? Und genau. Und dann muss man ja auch noch zur Ausführung bringen.
Mhm, genau.
Und da haben wir ja vorher auch geguckt, weil wir dann nicht wussten, also wie schwer ist das? Also ich meine, ich habe das so gemacht. Ich habe mir halt ein Stück Speicher geholt, habe dem mit MMAP Execution-Privilegien gegeben, weil standardmäßig ist es ja verboten, einfach nur irgendeinen Speicher auszuführen, mhm, und habe den dann zu einem in C, zu einem Funktionspointer gecastet und den angesprungen. Mhm. Und das funktioniert prima so. Aber wir haben ja vorher auch ausprobiert, wenn man keine Ahnung davon hat, also ich erkenne das als Maschinencode, aber ich will den jetzt zur Ausführung bringen, wie mache ich das? Und da haben wir ja auch ChatGPT mal gefragt.
Ja, und das war ganz interessant auf jeden Fall. Also es hat uns tatsächlich weitergebracht.
Ja, das hat tatsächlich was, die Lösung hat auch funktioniert, erstaunlicherweise. Ja. Was ich ganz, ganz erheblich verwunderlich finde, weil es schon eine sehr ungewöhnliche Anwendung ist. Also ich meine, das braucht man nicht so häufig, aber das hat tatsächlich funktioniert. Ja. Das deckt sich nicht mit meiner bisherigen Erfahrung zu Code-Schnipseln von ChatGPT, die meistens totale Grütze sind irgendwie. Also fand ich ganz interessant.
Genau, nur eben auf dem Mac hat es mich nicht weitergebracht.
Ja,
naja, das ist halt so.
Vielleicht nächstes Weihnachten machen wir dann für M1 Maschinencode irgendwo rein.
Ja, M irgendwas, genau.
Hauptsache. Ach so, stimmt, M1 ist schon wieder out, oder?
Ja.
Ja,
okay.
Ja,
genau. Naja, das, ja, okay, egal. Ja. Gut.
Genau.
Nummer 4.
Und das Letzte, genau, das Letzte.
Da ist Fourier das Stichwort. Genau, Frequenzbereich.
Hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen.
Richtig, also eigentlich alles, was wir so gemacht haben, haben wir auch im Podcast besprochen. Mhm. Genau, und auch das haben wir vorher ausprobiert, ne? Und da sind wir tatsächlich mit GIMP auch weitergekommen. Mhm. Wobei ich auch da sagen muss, das bringt die Standardinstallation von GIMP auch nicht mit. Also zumindest mal die ich hatte. Und du musst dann eben Plugins nachladen oder Add-ins oder wie auch immer.
Ja. Genau, es gibt so eine Plugin-Suite, Qt-MIC oder Qt-MIC.
Und ich erzähle jetzt nicht davon, was für Probleme ich hatte, das auf dem Mac zu installieren. Ich höre jetzt auf.
Ach so, ist das auch? Ist das auch nativer Code oder was?
Oh je. Aber auch wieder hier. Das haben bestimmt Leute schon längst geschafft und die denken sich jetzt, oh mein Gott, was hat der für ein Problem? Naja, ist halt so.
Ich meine, es ist voll spannend, weil das sieht man tatsächlich im Bild, also wie sich das Bild verändert, sieht man an den Wellen, irgendwie an der Seite sieht man es ganz gut. Aber du siehst diesen Text halt nicht. Aber wenn du es in die Frequenzdomäne wandelst, dann siehst du halt eindeutig diesen Text erscheinen. Aber es ist halt auch so eine Hit- oder Miss-Sache, ne? Also entweder du guckst danach oder wenn du nicht drauf kommst, dann findest du den halt auch da nicht raus.
Genau, aber das fand ich auch super spannend. Also es klappt dann tatsächlich, wenn man da die entsprechenden Befehle da eben ausführt oder eben dieses Plugin nutzt und dann diese Transformation macht, dann kommt da tatsächlich, diese Buchstaben kommen dann raus und das funktioniert, ja, das ist super. Und auf den ersten Blick kannst du es überhaupt nicht erkennen. Also weißt, da ist vielleicht irgendwie eine Störung oder weiß ich was drin, hätte man wahrscheinlich auch nochmal anders verstecken können oder wie auch immer, aber das war schon cool, ja.
Fand ich gut, gell?
Ja. Und das waren die 4 Rätsel.
Ja, mich hat es auch voll gefreut, dass so viele Leute mitgemacht haben und da ein bisschen Spaß hatten über Weihnachten.
Ja genau. Und ich glaube, das machen wir auch wieder.
Ich denke schon.
Irgendwas in der Art.
Ja, kann man schon wiederholen.
Super. Gut, das war's für heute mit dem Update. Wir hoffen wirklich, ihr hattet alle Spaß damit. Auch die, die es vielleicht jetzt nicht gleich gelöst bekommen haben, probiert es vielleicht nochmal. Das ist einfach eine schöne Sache, finde ich. Steganographie ist cool. Und dann freut euch schon mal auf weitere Folgen, die bald kommen werden. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder unser Podcast insgesamt, dann bewertet uns gern bei Spotify mit 5 Sternen oder bei Apple oder eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Schreibt uns gern auch eine Mail. Das hilft einfach, dass andere unseren Podcast finden können und vielleicht genauso viel Spaß haben damit. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut.
Bis dann.
Ciao. Tschüss. Ciao.